Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, es sind entscheidende Tage in Berlin, in denen die zukünftige Regierung um Ausrichtung und Gemeinsamkeiten ringt. Und deshalb ist es gut, dass heute zwei der wirklich, so sagt es zumindest Eva Quadbeck, entscheidenden Verhandler hier in dieser Runde sitzen. Zum einen auf der Seite der Sozialdemokraten eine Frau, der vor, ich glaube, ziemlich genau 3 Jahren etwas gelungen ist, was selten ist mittlerweile in der immer komplizierter werdenden deutschen Politik. Sie hat nämlich für die SPD im Saarland die absolute Mehrheit geholt. Und dann gibt's da noch eine Geschichte, über die wir heute unbedingt sprechen sollten. Sie und Ihr Finanzminister Jakob von Weizsäcker sollen es gewesen sein, die den großen Schuldenkritiker Friedrich Merz dazu gebracht haben, die größten Schulden in der Geschichte der Bundesrepublik zu machen. Stimmt das? Fragen an Anke Rehlinger. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Schönen guten Abend.
Ja, wie hat Frau Rehlinger das bloß gemacht, wollen wir diesen Mann fragen, den mächtigsten CDU-Mann hinter Merz, der auch in dieser Sendung die Schuldenbremse stets sehr hartnäckig verteidigt hat, er weiß es auch, und zwar genau so lange, bis die Wahl gelaufen war. Und es spricht für ihn und seine Anständigkeit, dass er zumindest jetzt über die neuen Rekordschulden sagt, ich bin mir klar darüber, dass das eine Sache ist, die erklärungsbedürftig ist. Herzlich willkommen, Thorsten Frei. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, was sind das eigentlich für Partner, die sich da jetzt anschicken, das Schicksal dieses Landes in die Hand zu nehmen wollen? Wir diese Frau fragen, die die Untiefen der deutschen Politik so gut kennt wie wenige andere und die sagt, das Klima hinter den Kulissen ist nicht gut. Die haben nämlich in Wahrheit alle keine richtig große Lust, miteinander zu regieren. Und die mit Blick auf Friedrich Merz die Sache so einschätzt, der merkt gerade, wie dick die Bretter wirklich sind, die da zu bohren sind. Herzlich willkommen, Eva Quadbeck. Ja, und dicke Bretter, das ist auch das Stichwort für diesen Mann. Denn eines dieser dicken Bretter ist der Krieg in der Ukraine. Er ist Bestsellerautor, ehemaliger Top-Diplomat, der, und das ist interessant, während der ersten Amtszeit von Trump Botschafter in Moskau war. Und der sagt, damals war Trump für Putin so unberechenbar wie für uns. Und jetzt sagt er, jetzt sieht es so aus, als hätte der selbsternannte größte Dealmaker aller Zeiten in Putin möglicherweise seinen Meister gefunden. Und man ist, sagt er, als Diplomat zunehmend fassungslos darüber, mit wie viel Selbstüberschätzung, aber auch Narzissmus Trump das alles angeht. Was bedeutet das? Herzlich willkommen, Rüdiger von Fritsch. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Frau Quadbeck, Sie hatten das gesagt, ne? Die Top-Liga, die hier heute in Sachen Verhandlungen sitzt, die, welche Gruppe war das? Die A19?
Es ist eine Gruppe, die heißt die 19.
Und ach, das die
sind
19.
Das sind 10 von der Union und 9 von der SPD, die jetzt die Arbeitspapiere, die ja inzwischen fertig sind, und die vielen offenen Fragen, die vielen eckigen Klammern zu einem Gesamtkonzept-Koalitionsvertrag zusammenschieben müssen.
Das ist der Grund, warum Frau Rehlinger gerade sagte, wir sind sowas wie Ocean's 11 der deutschen Politik gerade, ja?
Genau, und es ist eben noch nicht so ein zusammengewachsenes Team, wie das auch bei Ocean 11 der Fall war.
So, heute konstituierende Sitzung des neuen Bundestages. Vielleicht mal ganz offen gefragt, Frau Rehlinger, an Sie, wie haben Sie das heute da empfunden, die Atmosphäre, wie haben Sie das wahrgenommen?
Na, ich glaube, es war schon ein bisschen anders, als vielleicht vormals konstituierende Sitzungen im Bundestag waren. Ich hatte ja auch kürzlich noch mal die Gelegenheit, aus Länderperspektive dort zu sprechen und in dieses Rund zu blicken. Und wenn man das heute gesehen hat, ist es eben doch auch schon eine Gewichtsverschiebung, die einfach sichtbar geworden ist, indem der Block ganz rechts eben von den Zahlen ein Stück weit mehr in die Mitte hineinreicht. Und nun, ich fand es jetzt auch
Sie
nicht so wahnsinnig
auf anders,
gut,
da 152 Abgeordnete der AfD
da quasi verdoppelt sitzen. Gesessen hat. Und das ist halt, wenn man das in Zahlen sieht, schon ein Problem. Aber wenn man es dann so vor sich sieht, ist es, glaube ich, noch mal deutlicher geworden. Und ich fand es natürlich auch ein bisschen problematisch, die ganzen Geschäftsordnungsdebatten, die da geführt worden sind. Ich sage mal, so eine Konstituierung zu Beginn einer Legislaturperiode, das soll ja doch was Würdiges auch sein. Und dann noch mal die elende Debatte darüber zu führen, wer jetzt die Sitzung eröffnet. Aber am Ende des Tages, es ist jetzt vollzogen, der Bundestag findet sich zusammen und das ist ein Parlament, das genauso wie die künftige Regierung eine wichtige und große Aufgabe für Deutschland hat und auch ein Stück weit zum Erfolg sich zusammenraufen muss.
Aber nochmal die Frage nach dem Atmosphärischen. Vielleicht erst Ladies first, Frau Quadbeck. Wie haben Sie das beobachtet? Ich hatte das Gefühl, das war schon so ein Wendepunkt, ein historischer Moment. Der Sound war ein anderer. Da war von Schrumpfgermanen die Rede. Brandner hat das, glaube ich, gemacht von der AfD. Ich meine, so ein Wort aus der Nazi-Zeit, dass er da ganz unverblümt einfach ins Plenum schleudert.
Also gut, Brandner ist ja sowieso bekannt für sein ausfälliges Verhalten im Parlament. Er ist derjenige, der die meisten Ordnungsrufe in der letzten Wahlperiode bekommen hat. Also der ist tatsächlich so der Exponierteste dabei. Aber die AfD macht zwei Dinge. Auf der einen Seite systematisch den normalen Parlamentsbetrieb torpedieren, wo sie ihn nur kann. Deshalb eben auch der Geschäftsordnungsantrag, dass man es nicht dem Parlament gönnt, dass der Alterspräsident dann tatsächlich auch dort beginnt. Und auf der anderen Seite immer wieder Kreide gefressen, zu sagen, unsere Hand ist ausgestreckt. Die haben sich auch dann alle artig angestellt, um Julia Klöckner zur Wahl der Bundestagspräsidentin zu gratulieren. Und da dann auf der einen Seite zivilisiertes Verhalten zeigen und auf der anderen Seite Torpedos in den Bundestag schicken, wo es nur geht.
Da wurde gefeixt, da wurde gespottet, das wurde, also ich fand die Atmosphäre, also das Atmosphärische noch mehr als die Sprache. Wie haben Sie das empfunden? Ich meine, Sie sitzen daneben. Hier sitzen ja lauter erfahrene Parlamentarier.
Ja, genauso wie Sie es beschreiben, wobei wir natürlich diese Veränderung seit 2017 erleben, seit die AfD in den Bundestag gekommen ist. Damals vielleicht noch etwas tollpatschig, so wie das für Neulinge häufig der Fall ist, jetzt schon sehr abgebrüht, indem sie eben einfach auch die Möglichkeiten der Geschäftsordnung entsprechend nutzen. Und das dient eben häufig nicht der Sache, sondern das dient eher der Verächtlichmachung des Parlamentarismus. Und das ist das eigentliche Problem.
Ja, das meinte ich, wenn dann so Wörter kommen, Schrumpfgermanen. Ich meine, in einem deutschen Bundestag, von Fritsch, wie geht's Ihnen da? Als jemand, der auch deutsche Geschichte bestens kennt, wenn Sie das hören, auch als einfach Bürger dieses Landes.
Ja, es ist eine erschütternde Veränderung und eine Verschlechterung des Stils in der Tat in unserem Parlament. Und es wird noch mehr als in der vorigen Legislaturperiode, denke ich, darauf ankommen, dass die Vertreter der Parteien der demokratischen Mitte da auch nichts auf den Tisch liegen lassen. Dass man Dinge klarstellt, sofort widerspricht, sagt, was für eine Sprache hier gesprochen wird. Dass man auch immer wieder sozusagen auf die Meta-Ebene quasi geht und sagt, so redet ihr, das ist euer Stil, das steht dahinter.
Also
das
wird eine ganz, stellen,
also die anderen Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden zusätzlich gefordert sein dadurch noch mehr.
Also heute war ja zum Beispiel eine Taktik, dass die AfD immer wieder vom Kartell gesprochen hat.
Genau.
Also die möchten eben, die tun so, als sei von der Linkspartei bis zur CSU, sei das alles eine Soße und dann spricht man vom Kartell.
Nicht nur eine Soße, ne? Sondern,
genau,
sondern etwas, was sich zusammenrottet.
Eine Gruppierung, die sich aus deren Sicht zusammenrottet, um gegen das Wahrhaftige der AfD, so wie sie sich darstellen, dann wieder die Opferrolle darstellen. Und ich finde, da hat Klöckner ganz gut ausgekommen. Kontert, indem sie gesagt hat, nein, das sind einfach demokratische Mehrheiten und das hat mit Kartell überhaupt gar nichts zu tun. Also das ist das Einzige, was hilft, das immer wieder klarzustellen, dass diejenigen sind, die Spielregeln nicht beachten und der Rest im Parlament sehr wohl die Spielregeln beachtet.
So, und jetzt die Frage, eine der wichtigen Fragen an so einem heutigen Tag, die Wahl des Bundestagsvizepräsidenten. Die AfD hat wieder keinen Vizepräsidenten durchbekommen, dreimal durchgefallen. Das ist legal, das so zu machen. Die Frage ist, ist es auch legitim, sozusagen diese Strategie der Ausgrenzung immer weiter zu fahren? Ich habe heute, glaube ich, einen Kommentar von Andreas Rosenfelder war es, glaube ich, gelesen, der so sinngemäß sagte, wir sagen dann immer, die Demokratie muss stark sein, die ist jetzt verwundbar und wir müssen resilient werden. Und er schrieb dann, das klingt dann immer so, als handele es sich bei der Demokratie um einen schwächelnden Risikopatienten. Nach dem Motto, das können wir der Demokratie nicht zumuten, dass die AfD einen Bundestagsvizepräsidenten stellt. Andererseits steht es so in der Satzung, ja, dass jede der anwesenden Parteien ihren Bundestagsvizepräsidenten haben soll. Das heißt, wie gehen wir denn damit um? Ich sage es ganz offen, ich habe da ein Störgefühl. Wie geht es Ihnen dabei?
Das sind die Regeln sind ja relativ klar. Wir haben als Union und SPD einen gemeinsamen Antrag heute eingebracht, der auch eine Mehrheit gefunden hat. Danach soll jede Fraktion die Möglichkeit haben, einen Vizepräsidenten zu stellen. Das ist auch in Ordnung, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja nach der letzten Konstituierung festgestellt, dass es eben nur eine von zwei Voraussetzungen ist. Die zweite Voraussetzung ist, dass jeder auch eine persönliche Mehrheit im Parlament bekommt. In den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit der Mitglieder des Hauses und in einem möglichen dritten Wahlgang dann die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Und das halte ich im Übrigen auch für richtig. Wir sprechen über ein wichtiges Staatsamt. Es geht um die Repräsentation des Parlaments im Ganzen. Und ich will nur daran erinnern, dass man auch anderen Parteien, den Grünen, der PDS damals, über lange Jahre nicht zugestanden hat, dieses Vizepräsidentenamt auszuüben oder jedenfalls keine Mehrheit dafür gefunden hat. Das geht. Und das ist auch richtig. Und da muss man auch eine persönliche Mehrheit finden. Nichtsdestotrotz finde ich die Überlegung, die Sie ansprechen, nachvollziehbar und richtig. Also wir werden noch an der einen oder anderen Stelle in der Situation sein.
Wir sind doch jetzt an so einem Punkt, ne, wo wir uns verhalten müssen irgendwann zu genau solchen Fragen. Und diese Strategie, das ist sozusagen der Hintergrund für die Frage, diese Strategie der Ausgrenzung über 10 Jahre jetzt, hat im Grunde dazu geführt, dass die heute bei 23-24% stehen.
Ja,
also und das zementiert ja immer weiter genau diesen Opfer-Märtyrer-Status. Also das zementiert das, was Sie vorhin, Frau Quadbeck, mit Kartellparteien entschieden haben. Genau das ist der Eindruck, der entsteht. Da sind diese Altparteien, wie sie dann auch gerne genannt werden und so weiter. Also es ist immer so diese Sprache, die dann so tut, als wäre die Zeit über sie hinweggegangen. Und jetzt mogeln die das da wieder unter sich aus und sorgen dafür, dass wir mal wieder nicht drankommen. Und ich finde, Demokratie theoretisch, da sitzen 152 gewählte Abgeordnete der AfD bei uns. Das passt oder nicht? Die sind gewählt in diesem Deutschen Bundestag.
Genau.
Und das ist die zweitgrößte Fraktion in diesem Deutschen Bundestag.
Ja, aber da gibt's eben Unterschiede. Also bei einem Bundestagsvizepräsidenten muss man sagen, das muss jemand sein, der in der Lage ist, mit Souveränität und Konsequenz das Haus auch zu vertreten. Mhm. Und wir haben in vielen Parlamenten oder immer wieder, zuletzt in Thüringen auch gesehen, was in diesem Fall dann ein AfD-Alterspräsident gemacht hat, nämlich das ganze Haus ins Chaos zu stürzen und der thüringische Verfassungsgerichtshof einschreiten musste. Also ich glaube, das ist schon auch eine persönliche Entscheidung von Abgeordneten. Unsere Fraktion hat unseren Mitgliedern der Fraktion ausdrücklich nicht gesagt, wie sie entscheiden sollen, sondern das machen die selber und brauchen dafür auch keine Empfehlung. Und es gibt andere Dinge, wenn es beispielsweise darum geht, dass in der letzten Legislaturperiode die Ampel der AfD beispielsweise Ausschussvorsitze versagt hat, was in der 17er Wahlperiode nicht der Fall war. Da muss man schon fragen, ob es da nicht angemessenere Mittel gibt, um gegen mögliche Gefahren vorzugehen.
Weil es ja dann auch schnell um sensible Dinge geht, ne?
Ja, aber wir haben die Geschäftsordnung eben geändert, die Abwahl von Ausschussvorsitzenden möglich macht. Und damit haben wir schon eine andere Situation als früher.
Frau Rehlinger.
Ich glaube, man muss in der Demokratie aushalten, dass sich auch Feinde der Demokratie in Parlamenten bewegen. Aber man muss nicht jedem Feind der Demokratie auch die Hand reichen. Bei Mehrheiten stellt sich eben diese Frage, ob man bereit ist, mit Menschen, die so auftreten, die solche Positionen vertreten, tatsächlich auch eine eigene Mehrheit für zum Beispiel eine Personalentscheidung herstellen möchte oder auch nicht. Natürlich gilt es dabei, individuelle Abgeordnetenrechte zu wahren. Das ist vollkommen klar, unbesehen auch der Zugehörigkeit. Und dass man damit nicht den Fehler begeht, sie tatsächlich in eine solche Opferrolle auch reinwachsen zu lassen oder zu belassen. Denn das würde ihnen möglicherweise tatsächlich Wasser auf die Mühlen geben. Ich habe aber den Eindruck, das ist es nur bedingt, was Bürgerinnen und Bürger dann jetzt dazu gebracht hat, dem einen oder anderen dort die Stimme zu geben, der AfD die Stimme zu geben. Sondern es ist tatsächlich eher die Frage, fühlen Sie sich gesehen, die Bürgerinnen und Bürger? Sprechen wir Ihre Themen an oder auch nicht? Ich glaube, das ist es eher als der Blick auf diese parlamentarische Rolle. Am Ende des Tages, finde ich, ist es schon klar, auch noch mal zu sagen, als deutsches Parlament, wir wollen Feinden der Demokratie, solchen, die teilweise auch verfassungsrechtlich agieren, sich positionieren, nicht die Hände reichen. Das ist schon auch eine klare Haltung, die man einnehmen darf und muss.
Frau Quadbeck, wie schauen Sie darauf? Ich meine, auf der einen Seite, das, was wir sitzen zwar Volljuristen, was die hier gerade ausführen. Auf der anderen Seite sozusagen die politische Dimension. Da sitzen jetzt auch Leute, ne, die dann sagen, es ist nicht zwangsläufig so, dass alle SS-Angehörigen irgendwie Kriegsverbrecher oder böse Leute waren. Da sitzen Leute, die sich selber als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnen. Und lauter solche Dinge. Das ist nur die Speerspitze sozusagen dessen, was da jetzt politischer Alltag geworden ist. Trotzdem die Frage, wie damit umgehen?
Also es ist keine gute Lösung zu sagen, man grenzt die AfD aus, aber mir fällt auch keine bessere ein, weil diese Partei nachgewiesen in Teilen antidemokratisch ist, faschistisch ist. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die eben in diesen Reihen sitzen, überhaupt gar keine Berührungsängste haben mit Faschismus und Nationalsozialismus. Mhm. Nicht alle, aber eben doch ein großer Teil. Sie haben sehr klar gesagt, dass sie das demokratische System, so wie es bei uns ist, auch nicht wollen. Ja, also dieses eben auch gegen das System kämpfen. Und dann ist man aber bei dem Punkt, dass sich diese Parteien, die demokratisch verfasst sind und in diesem Bundestag sitzen, endlich ja zusammenraufen müssen und endlich die Probleme dieses Landes lösen müssen. Und wenn ich jetzt auf die Koalitionsverhandlung gucke und was da rausdringt und wie viel kleines Karo schon wieder dabei ist und wie wenig Aufbruchgeist dabei ist, dann ist das eigentliche Problem und nicht der Vizeposten der AfD. Weil wenn die Probleme gelöst werden und wenn es tatsächlich einen Aufbruch und Aufschwung in diesem Land gibt, dann wäre auch das nur noch ein ganz schwaches Argument. Und die Chance wäre sehr viel größer, dass sich die Leute von der AfD wieder abwenden. Mhm. Aber eine gute Lösung ist es natürlich nicht. Also besser wäre es natürlich, man könnte sie integrieren. Ja. Aber sie sind nicht integrierbar. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Es ist keine demokratische Partei.
Also ich teile alles Gesagte.
Also meine Frage noch dazu, Herr von Fritsch. Also sozusagen so zu tun, als gäbe es die AfD im Bundestagsalltag nicht. Ja. Das ist ja das, was da passiert. Ja. Und das ist das Störgefühl, das ich habe.
Ja, das ist richtig. Ich teile alles gesagt und es ist eine schwierige Lage. Wir müssen aber immer wieder versuchen, einen Schritt zurückzugehen, auf das große Bild zu schauen. Wir wollen ja nicht nur mit diesen wirklich sehr problematischen zum Teil Abgeordneten der AfD umgehen, sondern die Menschen erreichen, die die AfD gewählt haben. Und wenn denen, und die AfD wird das sofort verstärken, das Bild vermittelt wird, wir sind doch eigentlich angeblich eine Demokratie. Aber meine demokratische Stimme.
Auf dem Wahlzettel. Genau. Die kann man wählen.
Meine Stimme gilt nicht so viel. Und wir werden hier mit Tricks ausgegrenzt. Wir werden nicht gehört. All dies, wir sagten ja auch Opferrolle. Das muss vermieden werden. Und es geht eben darum, die Menschen zu gewinnen, die aus welchen Gründen auch immer. Und das sind nicht alles. Wie viele Millionen haben Sie gewählt? Nazis?
AfD? So. Über 10 Millionen.
Genau, über 10 Millionen. Sie zu gewinnen. Nicht zuletzt natürlich entscheidend dadurch, dass Demokratie liefert.
Ich glaube, über 10 Millionen waren es, ne?
Ja.
Die die AfD gewählt haben. Na, ja.
Das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt, dass wir jetzt einfach durch gute Regierungsarbeit die Probleme der Menschen einfach lösen. Und es nützt auch nichts, gehört nicht zu denjenigen, die die Wählerinnen und Wähler jetzt beschimpfen. Gleichwohl muss man ihnen auch schon sagen, natürlich wird man dadurch, dass man die AfD wählt, nicht zu einem Nazi. Aber man wählt eben teilweise Nazis in Parlamente hinein. Und das ist schon eine Konsequenz, die man nochmal vor Augen führen muss. Trotzdem geht es jetzt vor allem darum, mit guter Politik sich um diese Menschen zu bemühen, denn es werden ja auch keine neuen Wählerinnen und Wähler kommen, sondern genau die wird man bei der nächsten Wahl für die demokratische Mitte jetzt wieder überzeugen müssen. Und da braucht man eben gutes Regierungshandwerk, man braucht Erfolge. Und
da braucht man gute Verhandlungen, Frau Redinger.
Auch das, ja.
Deswegen die Frage, wie läuft es denn so zwischen den beiden? Wie läuft das?
Ja, zwischen uns beiden läuft es gut.
Ja. Und dem Rest, wie läuft es mit dem Rest? Wie laufen diese Verhandlungen gerade? Es gibt von Ihnen so einen Satz, wo Sie sagten, wir wollen und wir müssen diese Chance nutzen, denn sie wird so nicht wiederkommen. Ich höre ganz häufig von Leuten, auch so hinter den Kulissen, die sagen, das ist unsere letzte Patrone. Wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn das nicht klappt, dann wird es spätestens 2029 eng. Ich teile das persönlich nicht unbedingt, weil bis 2029 noch vieles passieren kann. Aber es ist natürlich was dran. Sie sind ein bisschen zum Erfolg verdammt, wenn man so will.
Ja, das ist so. Ich glaube auch im Übrigen, dass wir mit den Arbeitsergebnissen aus dem Sondierungspapier schon einen wirklich guten Rahmen geschaffen haben, der viele Chancen beinhaltet. Aber allein dadurch, dass die da sind, realisieren sie sich noch nicht. Und jetzt geht es eben darum, wie man sich auch die anderen Instrumente erarbeiten kann, damit man aus dieser wirklich, finde ich, einmaligen Möglichkeit, die es jetzt gibt, und ich glaube auch, es wird wahrscheinlich nie mehr wieder einen so großen finanziellen Hebel geben, wie man ihn jetzt hat, dass man diesen Hebel auch ansetzt. Und Und das ist nicht ganz voraussetzungsfrei. Und was man dafür tun muss, das werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher angucken müssen und ein paar Papiere dazu besprechen.
Wie ist das, was Sie da gerade mit Friedrich Merz gemacht haben? Wie ist da Ihr Gefühl? Haben Sie den über den Tisch gezogen? Oder würden Sie sagen, es war eine freundschaftliche Umarmung, den Barth ein Würgeversuch war? Oder was war das?
Nein, wir haben uns sehr ernsthaft mit all den Fragen und Notwendigkeiten auseinandergesetzt und hatten, glaube ich, dann auch einen gemeinsamen Weg der Erkenntnis. Möglicherweise war er für den einen oder anderen etwas länger.
Für Merz zum Beispiel? Oder für Carsten Linnemann?
Die SPD hatte ja vor der Wahl auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren würde, all die Herausforderungen, die wir jetzt zu bewältigen haben, einfach mit laufenden Haushaltsmitteln auch hinzubekommen. Und das war jetzt ja erkennbar nicht ganz die Auffassung der Union vor der Wahl. Aber am Ende des Tages, finde ich, haben wir dort gemeinsam miteinander festgestellt, dass wenn wir allen Aufgaben jetzt auch verteidigungspolitischer Hinsicht gerecht werden wollen, wenn das jetzt schnell funktionieren soll und wenn wir Klarheit und Planungssicherheit schaffen wollen, dann ist der Weg, den wir jetzt gewählt haben, ein unumgänglicher. Und wenn wir die Infrastruktur in dem Maße in Ordnung bringen wollen, wenn wir einen wirtschaftlichen Impuls setzen wollen, gepaart auch mit Gerechtigkeit, dann werden wir auch ein Sondervermögen brauchen, damit wir eben die Sicherheitsfragen, die unterschiedlichen, nicht gegeneinander ausspielen. Das ist, wie ich finde, schon eine gemeinsame Erkenntnis und die ist Grundlage dann auch der getroffenen Vereinbarung.
Sind Sie, Herr Frasch, schon am Ende dieses Weges der Erkenntnis angekommen? Sehen Sie das alles genauso jetzt?
Nein, also natürlich nicht, weil wir sind unterschiedliche Parteien, wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und wenn wir uns in Sondierungen zunächst und dann in Koalitionsverhandlungen zusammensetzen, dann ist es natürlich am Ende so, dass man Kompromisse miteinander schließt. Aber das bedeutet nicht, dass man am Ende sozusagen immer den exakt gleichen Blick auf die Maßnahmen hat, die da getätigt werden müssen. Es ist das Wesen der Demokratie, dass wir zum Kompromiss kommen und dazu sind wir in der Lage. Und zu Ihrer Frage,
ob da irgendjemand... Worin genau besteht der Kompromiss, wenn man vor der Wahl sagt...
Ja, ich antworte auf jede Frage sofort.
Ich will einmal formulieren. Wenn man vor der Wahl sagt, wir müssen das mal aufhören mit diesen ewigen Schulden und denkt auch mal an die nächste Generation und so weiter... Und kurz nach der Wahl sagt man, okay, lass uns eine Billion Schulden machen, weil das ist halt jetzt nötig, die Lage hat sich geändert. Was ist das dann? Ist das ein Kompromiss oder ist das eine faustdicke politische Lüge oder was ist das?
Also zunächst zur vorherigen Frage noch ein Abschlusssatz. Abgerechnet wird, wenn der Koalitionsvertrag auf dem Tisch liegt und damit die Grundlage für die Legislaturperiode vorliegt.
Gerade. Ja, weiter?
Ja, natürlich. Dann müssen wir den Beweis antreten, dass wir mit dieser Basis in der Lage sind, einen Politikwechsel in Deutschland zu erreichen. Und das brauchen wir, weil unser Land nicht in einer guten Verfassung ist. Das ist ja das, was die Frau Quadbeck vorhin beschrieben hat. Das stärkt die politischen Ränder. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass die AfD jetzt doppelt so stark im Bundestag vertreten ist wie in der letzten Legislaturperiode. Also so ist es. Jetzt will ich Ihrer Frage nicht ausweichen, überhaupt nicht. Ich glaube, man muss es zunächst einmal trennen. Was für uns entscheidend war, das ist die Tatsache, dass wir deutlich mehr Geld brauchen für die Gewährleistung von Sicherheit und Verteidigung. Und jetzt kann man natürlich mit Fug und Recht...
Das wussten Sie vorher nicht?
Das kann man jetzt mit Fug und Recht sagen, dass bestimmte Entwicklungen, beispielsweise, dass Donald Trump wieder in das Oval Office einzieht, ja seit November bekannt ist.
Dass Putin seit 3 Jahren einen Krieg führt in der Ukraine.
Auch das wissen wir. Aber man muss es ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt auch in den letzten Wochen Dinge erlebt. Ich würde da die Münchner Sicherheitskonferenz mit einbeziehen. Und zwar nicht nur die Rede von J.D. Vance, sondern vieles andere mehr. Man könnte die Ereignisse im Oval Office zwischen Zelensky und Trump ansprechen, die, glaube ich, deutlich gemacht haben, dass dieser Weg zur Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit sehr, sehr viel schneller zu gehen hat. Denn es ist ja nicht nur so, dass die russische Bedrohung immer tiefer nach Europa ausgreift. Es ist eben auch so, dass die USA sich mit atemberaubender Geschwindigkeit in ihre Hemisphäre zurückziehen.
Ohne Münchner Sicherheitskonferenz und ohne Zelensky im Oval Office, hätten Sie das nicht gemacht?
Wir haben uns entschieden, im Bereich von Sicherheit und Verteidigung, und das halte ich tatsächlich für richtig, zu sagen, wir können eine Restriktion wie die Schuldenbremse in diesem Bereich nicht in Ansatz bringen. Weil wir können heute nicht sagen, ob wir 2% des Bruttoinlandsprodukts für Sicherheit und Verteidigung brauchen, ob wir 3% brauchen, das ob wir 3,5% brauchen.
Das wussten Sie alles vorher, Herr
Frey. Nein, das ist eine neue Dramatik gewesen. Und das war auch der Grund dafür, warum wir die Maßnahme im März noch angegangen sind.
Nochmal, Sie sagen, das kann man so machen. Man kann vor der Wahl sagen, auf gar keinen Fall machen wir das weiter mit den neuen Schulden. Wir beide haben uns hier häufiger darüber unterhalten. Genau. Ich erinnere mich an ein paar nebulöse Aussagen zu dem Thema. Sie sprachen dann immer so von Einsparungen. Beim Bürgergeld gab es spektakuläre Möglichkeiten und bei der Migration und an einigen anderen Stellen. So richtig überzeugend war das nie. Und so
fanden Sie wirklich?
Ich fand
es schon überzeugend.
Ja. Wichtig aber, ist, dass man sich selber glaubt. Das ist immer wichtig.
Ja. Das ist zumindest mal die erste Voraussetzung. Nicht genau. Hinreichend.
Aber man hat gespürt, dass Sie selber nicht so ganz restlos davon überzeugt waren.
Das stimmt
auch gar nicht. Wenn man das sieht, den Zustand des Landes. Ja. Und wann kam dieser Moment? Ich nehme Ihnen das sogar ab, dass Sie das ernsthaft wollten. Sozusagen herauswachsen aus der Krise. Aber wann kam der Moment, als das kippte, wann kam bei Ihnen auch der Moment zu sagen, okay, Mist, jetzt haben wir irgendwas versprochen, es ist egal, wir gehen jetzt raus und wir verkaufen es ganz anders. Ja.
Nein, ich will ganz ehrlich sein. Ich habe alles, was ich vor der Wahl gesagt habe, damals für richtig gehalten und auch heute für richtig
gehalten. Sie halten das, was Sie vor der Wahl gesagt haben, für richtig und heute halten Sie genau das Gegenteil für richtig.
Ich will nicht sagen, dass ich mich in jedem Kompromiss zu 100% wiederfinde. Es ist eben ein Kompromiss. Aber ich will sagen, was für mich entscheidend ist, die entscheidende Überlegung, die hinter allem steht, ist die Generationengerechtigkeit. Und deswegen kommt es ganz entscheidend darauf an, wofür man dieses Geld einsetzt. Im Bereich der Infrastruktur ist es für mich entscheidend, dass das wertsteigernde zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur sind.
Die Hintertür haben Sie sich ja vor der Wahl ja auch immer offen gelassen.
Ja, und was bedeutet
das Investition?
Was bedeutet das jetzt konkret? Das war ja auch das Anliegen beispielsweise, das auch die Grünen in den Verhandlungen, als es um die Grundgesetzänderung gegangen ist, gebracht haben. Ich habe das für legitim gehalten. Es geht darum, dass wir uns damit keine zusätzlichen Spielräume im Haushalt verschaffen. Und das tun wir nicht. Der Konsolidierungsdruck bleibt hoch. Wir werden in diesem Jahr eine Deckungslücke von 8 Milliarden Euro haben. Nächstes Jahr von 38 Milliarden. Übernächstes Jahr von 31 Milliarden Euro. Und das bedeutet, das sind die Maßnahmen, die wir im Sondierungspapier aufgeschrieben haben und die wir möglicherweise im Koalitionsvertrag vereinbaren, noch gar nicht enthalten. Und das bedeutet, das ist der eigentliche Konsolidierungsdruck. Und um dem Genüge zu tun, brauchen wir Bürokratierückbau, brauchen wir eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsprozesse, brauchen wir massive Einsparungen.
Können Sie Leute verstehen, die sagen, die haben uns Mist erzählt?
Ich verstehe, dass das erklärungsbedürftig ist, ja.
Das ist nochmal ernsthaft jetzt.
Ich
habe jetzt gar nicht so einen moralischen Anspruch. Ich will einfach nur sagen,
also Mist erzählt bedeutet ja, man erzählt.
Ihre Wähler.
Ja, also erzählt,
die SPD-Wähler geht's ja nicht.
Nein.
Aber wenn Ihre Wähler, wenn die das Gefühl haben, die haben mir nicht die Wahrheit erzählt, um jetzt nicht zu sagen, Lüge ist immer so ein ganz großes Wort, aber eine Billion ist auch eine große Zahl.
Ja, eine Billion ist jetzt, ich will dir nicht in Abrede stellen, aber sie ist zum Beispiel einfach eine gegriffene Größe. Die ist in den letzten Tagen immer wieder angesprochen worden. Das Einzige, was quantifiziert ist, sind die 500 Milliarden für die Infrastruktur.
Vor der Wahl ausgeschlossen.
Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Und ich will mich auch bemühen, dass wir das wirklich in eine Linie bringen und das nachvollziehbar ist. Ja, das verstehe ich absolut.
Ist aber nicht so richtig nachvollziehbar.
Aber das Problem ist ja nicht nur, ob jetzt die Menschen denken, die Union hat einfach nicht die Wahrheit gesagt im Wahlkampf, sondern sie haben zudem sich ja auch strategisch in eine totale Sackgasse manövriert. Sie hatten vor dem Wahlkampf immer gesagt, keine neuen Schulden, Schuldenbremse soll so bleiben, wie sie ist. Vielleicht ein ganz klein bisschen die Hintertür geöffnet. Und jetzt kommt wirklich dieses gigantische Paket, das sie nur mit Hilfe der SPD durchbekommen haben. Und sie waren in der Sackgasse und dann
mit
haben
Hilfe
die so
der Grünen.
Ja, mit Hilfe der SPD und Hilfe der Grünen. Und dann haben natürlich.
Das ist ja klar bei Verfassungsänderungen.
Ja, genau. Ja. Aber Sie waren in der Sackgasse und die SPD hat gesagt, hier gibt's einen Weg raus aus der Sackgasse, der ist aber teuer für die Union. Und über diesen Weg sind sie gegangen. Und wenn man sich allein das Sondierungspapier anschaut, dann sind da so viele Versprechen drin von Pendlerpauschale, Mütterrente und was weiß ich, was natürlich dazu führen wird, dass erstmal Geld in irgendeiner Form locker gemacht wird und wieder in den Staatskonsum geht. Und das, ich glaube Ihnen, dass Sie Konsolidierung des Haushalts und Bürokratieabbau wollen. Das ist auch total zwingend notwendig. Und die Union wird gegenüber ihren Wählern nur bestehen, wenn sie bei der Migration wirklich Punkte bekommt und wenn sie bei der Wirtschaft Punkte bekommt. Und zwar so, dass es eben nicht konsumtiv ist, sondern dass wirklich die Wirtschaft Wind unter die Flügel bekommt. Ja, so, aber die Sozialdemokraten ticken da etwas anders und sind mit ihren 16% durchaus ein Scheinriese in den Koalitionsverhandlungen und können da auch viele Dinge aufhalten. Und von dem, was ich bisher höre, sind die Klingen in den entscheidenden Fragen durchaus noch gekreuzt, wenn es darum geht, wo und wie bauen wir wirklich konkret Bürokratie ab. Also ich bin ja jetzt schon seit 20 Jahren Berichterstatterin und das Stichwort Bürokratieabbau, das ist ganz groß immer in jedem Wahlkampf und danach versickert das dann immer irgendwo zwischen den Spiegelstrichen eines Koalitionsvertrags und dann passiert nämlich immer genau nichts. Und genau auf diese Gefahr laufen Sie auch gerade wieder rein, weil Sie verhandlungstaktisch total, trotzdem Sie die große Partei sind, im Hintertreffen sind.
Nein, das sehe ich nicht so, Frau Quadbeck. Also zunächst einmal die zwei großen Themen, die Sie angesprochen haben, Wirtschaft und Migration. Das sind nicht Themen, wo wir nur für unsere Wählerschaft zu liefern hätten, sondern das sind die zwei großen Problemfälle unseres Landes. Natürlich brauchen wir wieder Ordnung im Migrationsgeschehen. Anders werden wir weder die Ausgaben in den Griff bekommen, noch werden wir eine Politik machen können, die eine Mehrheit der Menschen in unserem Land auch unterstützt. Derzeit ist es ja so, dass 80% der Bürgerinnen und Bürger die Migrationspolitik ablehnen. Ja, genau. Wenn man das weiter so macht, dann wird der Block auf der rechten Seite im Parlament immer stärker. Und das wollen wir ändern. Und deswegen wollen wir da die Probleme lösen.
Können wir einmal ganz konkret
in dieses Thema rein? Nur diesen Satz noch, Herr Lanz, nur diesen Satz noch.
Nur ich sehe nicht, dass Sie es tun.
Wir sind jetzt im dritten Rezessionsjahr in Folge. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben. Und mal ganz unabhängig von der Schuldenbremse, wenn wir da nicht rauskommen, dann hat sich alles andere erledigt. Dann brauchen wir alles nicht richtig über Investitionen reden. Dann brauchen wir auch nicht über soziale Sicherungssysteme reden. Das wird es dann alles nicht
mehr
geben.
Genau. Und ich sehe im Moment nicht, dass die Union das im Kreuz hat, das wirklich im Koalitionsvertrag so durchzusetzen, dass sich substanziell was ändert.
Aber ich weiß gar nicht, woher Sie Ihre Erkenntnis haben.
Lass uns doch einmal konkret machen. Vielleicht können wir die Erkenntnis hier an dieser Stelle einfach mal rausarbeiten. Thema Migration haben Sie gesagt. Sie wollen liefern, sagen Sie ja frei, bei Migration. Sie sagen, Sie wollen Zurückweisungen an der Grenze.
Ja.
Zurückweisungen an der Grenze.
Ja, so steht es im Sondierungspapier.
Aber da steht auch ein wichtiges Wörtchen noch drin. Hier sitzen zwei Top-Juristen. Ich habe das vorher nicht zufällig erwähnt. Da steht auch das Wort Zustimmung mit Blick auf die Nachbarn.
Abstimmung.
Ah, guck. Okay, aber auch das Wort Abstimmung macht es nicht viel besser. Das heißt, wenn die Österreicher sagen, wollen wir nicht, was machen sie denn dann?
Also erstens mal, ich finde, es ist... es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir nicht eine Politik
gegen... Sie wollen Zurückweisung, Frau Rehlinger möchte Zurückweisung, aber nur mit Abstimmung. Also wenn die Österreicher sagen Nein, gibt es keine Zurückweisung.
Ja, aber der österreichische Bundeskanzler hat diese Migrationspolitik bereits begrüßt. Der Staatspräsident von Frankreich übrigens auch. Auch Donald Tusk, der Ministerpräsident von Polen beispielsweise. Also... Es gibt nicht nur ein allgemeines Verständnis in Europa, das uns unterstützt, sondern man muss es doch mal ganz klar sagen, die Migrationspolitik, die wir machen, ist in Europa einzigartig. Und unsere europäischen Partner wollen, dass wir nicht länger der Magnet in der Mitte Europas sind, sondern wir sollten eine Politik machen, wie sie alle anderen europäischen Länder auch machen.
Nicht der Punkt. Also mir geht es um die Frage, was Sie dann verhandeln und was in diesem Koalitionspapier dann drin steht. Haben Sie die gleiche Vorstellung von Migrationspolitik wie Herr Frey, Frau Rehlinger?
Wir haben wahrscheinlich keine Deckungsgleichheit darin, aber wir haben Deckungsgleichheit, indem wir sagen, dass irreguläre Migration in Deutschland zurückgeführt werden muss, dass wir sie bekämpfen sollen.
Mal ganz kurz, Friedrich Merz, nochmal. Ja. Ab dem ersten Tag im Amt wie Trump, ne? Gleicher Sound. Wird?
Ich kann mich ja jetzt nicht da in Haftung nehmen lassen für Wahlkampfäußerungen von Friedrich Merz, sondern ich kann ja nur sagen, was wir miteinander vereinbart haben.
Will nur, man will und sozusagen entschlossen, wenn man sagt, ab dem ersten Tag im Amt werden Menschen, die an die deutsche Grenze kommen und keine Aufenthaltserlaubnis, kein Visum, kein wie auch immer, die werden zurückgewiesen. Ende. Ist das mit Ihnen machbar?
Wir haben ja jetzt auch schon, übrigens vor der Wahl gab es schon Zurückweisungen. Jetzt ging es darum, dass...
Prinzipiell.
Ja, prinzipiell muss man aber sehr differenziert gucken. Und daraus versuche ich Ihnen gerade noch mal darzulegen. Wir hatten es vorher schon.
Ich bin genauso differenziert wie Friedrich Merz. Er hat gesagt, jeder, Ende.
Ja, aber das ist nicht sachgerecht, eine solch undifferenzierte Betrachtungsweise. Erstens, wie gesagt, wir hatten es vorher schon. Jetzt geht es darum, dass es eben auch auf die Dublin-Fälle ausgeweitet werden soll, so nach Vorstellung. Und nach Sondierungspapier wäre die Verabredung zu sagen, wir tun das in Abstimmung. In Analogie zu dem, wie man das bereits in der Schweiz auch miteinander hinbekommen hat. Insofern ist das ja nichts, was nicht möglich auch erscheint. Und ich halte das im Übrigen auch für ein Land, das nun mal umgeben ist an der Stelle von europäischen Nachbarn auch einfach für klug, dass man nichts gegen deren ausdrücklichen Willen erledigt. Ich würde es auch aus Sicht eines deutschen Bundeskanzlers nicht für klug halten, erstmal jedem die Tür vor der Nase zuzuschlagen und anschließend in Europa gemeinsam nach Linien zu suchen, auch für die Migrationspolitik.
Das ist aber exakt das, was angekündigt ist.
Nein, in Abstimmung heißt nicht ohne Abstimmung. Ich finde, da muss man gar kein Jurist für sein, sondern man muss dann einfach nur die deutsche Sprache sich noch mal ein bisschen vergegenwärtigen.
Abstimmung setzt keine Zustimmung voraus, aber zum Beispiel Macron...
Abstimmung setzt keine Zustimmung voraus?
Nee, natürlich nicht. Und zum Zweiten,
manchmal schon.
Emmanuel Macron macht das beispielsweise an den französischen Grenzen genauso. Also wieso
hat das Migrationsproblem in Frankreich 0, gar nichts gelöst?
Ich bin ja auch der Auffassung, dass das nichts ist, was sozusagen unsere Probleme dauerhaft und nachhaltig lösen kann. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen und da plädiere ich sehr dafür. Und
warum hängen wir das dann so hoch? Warum sagen wir dann, ab dem ersten Tag im Amt wird jeder zurückgewiesen? Das war der Satz.
Naja, also es geht ja darum, wie schafft man es, sehr schnell wieder Ordnung ins Migrationsgeschehen zu bekommen. Aber niemand hat behauptet, dass man damit dauerhaft und langfristig und nachhaltig die Migrationsprobleme in Deutschland und Europa lösen kann. Dafür braucht man andere Wege und die schlagen wir im Übrigen auch vor.
Auch da gibt es ja noch ganz viele Konfliktpunkte. Also
das
Papier der Arbeitsgruppe ist ja schon bekannt. Also sie streiten sich noch um Bundesausreisezentren. Also soll es Zentren an der Grenze geben, wo nach dem Wunsch der Union, die Menschen bei Brot, Bett und Seife, wie es immer heißt, dann inhaftiert werden, bis sie abgeschoben werden können, sollen Abschiebeverfahren in einem anderen Land stattfinden. Das wünschen sie auch. Gesichtserkennung ist auch noch so eine Frage zur Migrationsbekämpfung. Also da sind wahnsinnig viele ungeeinte Punkte in dem Papier. Es ist ja nicht so, dass der einzige Konfliktpunkt die Frage wäre, soll es in Abstimmung oder ohne Abstimmung Zurückweisung
geben. Aber das Wort ist wichtig, ne? Das Wort haben Sie rausverhandelt, das Wort Abstimmung, ne? Mhm. Sie haben das rausverhandelt. Also nicht jetzt Sie persönlich, aber die SPD.
Ja, wir haben uns im Sondierungsgespräch darauf verständigt.
Aber was ist das?
Deutlich, dass wir natürlich wir sind, dass Deutschland sozusagen ein Land guter Nachbarn auch ist.
Ja.
So, und deshalb kann man nicht einfach anderen die Tür
aber
vor der
Sie
Nase
wollten
zuschlagen.
Dieses Wort nicht, Herr Frey.
Das war jetzt nicht sein Herzenswunsch.
Deswegen ist dieses eine kleine Wort so wichtig.
Nein. Also wir wollen natürlich auch keine Politik, die unsere Nachbarn vor den Kopf stößt. Das ist doch klar. Das hätte nachhaltig keine Erfolge und deswegen ist es nicht das Ziel unserer Politik. Aber auch bei dem Teil aus dem Sondierungspapier, das sich mit Migration beschäftigt, haben wir uns natürlich intensiv über viele Stunden hinweg zusammengesetzt und haben uns aufeinander zubewegt. Und jetzt hat sich die Fachverhandlungsgruppe damit beschäftigt. Und Frau Quadbeck, gerade weil Sie ja so eine erfahrene Berichterstatterin sind, wissen Sie natürlich auch, dass es zu großen Kurswechseln in Fachverhandlungsgruppen nicht kommen kann, sondern...
Was heißt das denn? Dass alles so weitergeht wie gehabt?
Nein,
dass
die, das heißt es doch überhaupt
alles regeln
nicht.
Sollen, ja.
Nein, das, auch das heißt es nicht. Wobei am Ende wird es schon so sein, dass die Parteivorsitzenden da eine ganz bestimmende Rolle haben, gar keine Frage. Aber tatsächlich ist es so, dass man jetzt natürlich Grundlagen bereitet hat, dass man jetzt mal aufbereitet hat, wo liegen die Trennlinien. Aber wir sind mitten in den Koalitionsverhandlungen und deswegen genau. Darf
wird
man Wasserstandsmeldungen
da durchsetzen mit dem, was Sie versprochen haben
in Sachen Migration. Doch mitten in den Verhandlungen. Ich kann doch jetzt nicht sagen, was
Sie
das
haben sich
Ende
ja schon
der
bei der Sozialpolitik
ist.
Nicht durchgesetzt.
Da würde ich aber total widersprechen.
Ich auch, aber machen wir gleich.
Nein, aber da steht drin, dass das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzt wird.
Ja, Sie ändern den Namen.
Nein, da steht drin, dass wir das Fördern und Fordern neu austarieren. Da steht drin, dass diejenigen, die Arbeit verweigern, obwohl sie arbeiten könnten, auf Null gesetzt
und
werden.
Und wird das passieren?
Ja, es steht im Sondierungspapier drin.
Wird das passieren?
Und es wird auch im Koalitionsvertrag stehen.
Frau Rehlinger, wird das im Koalitionsvertrag stehen?
Wir haben uns tatsächlich darauf verständigt, dass es Neuausrichtungen beim Bürgergeld auch gibt.
Stopp. Juristin, was heißt Neuausrichtung beim Bürgergeld? Was heißt das denn?
Naja.
Null für Verweigerer? Das ist die Frage.
Ja, konditioniert in bestimmten Fällen. Im Übrigen muss es ja auch alles immer gerichtlich standhalten können. Es gibt zum Beispiel Ausnahmeregelungen dort, wo Kinder in der Familie mitleben. Dort werden sie das rechtlich haltbar.
Also die Wahrheit ist, es gibt kein Null bei Arbeitsverweigerern.
Ja doch, dort, wo es rechtlich möglich ist, ist es so vereinbart, dass es gemacht werden soll. Ich finde, das ist schon auch ein Signal. Ich habe auch gar nichts dagegen, dass es größere Sanktionen dort gibt, wo Missbrauch stattfindet. Und ich bin vor allem auch sehr dafür, und zwar egal welcher Herkunft, dass wir uns darum bemühen, dass stärker eine Arbeitsmarktintegration stattfindet, durch das Fördern, ganz wichtig, aber eben auch durch das Fordern. Da bin ich null dagegen.
Wir reden gleich nochmal über Sozialpolitik. Können wir noch mal zum Thema Migration. Also, Sie sagen Abweisung an der Grenze. Sie sagen Abstimmung mit den Nachbarn.
Das sagen wir beide im Übrigen. Steht sogar.
Haben Sie sich durchgesetzt?
Nein, ich finde, wir haben eine gute europäische Regelung gefunden, die Deutschland in der Sache hilft, irreguläre Migration zu begrenzen. Und das muss eigentlich auch die Richtschnur sein für viele weitere Entscheidungen.
Okay, dann mache ich nochmal ganz konkret. Es gibt 200.000.
Ja. Denn ich glaube, dass es eine wirklich wichtige Aufgabe dieser Koalition wäre, auch eine gesellschaftliche Befriedung im Bereich der Migration herzustellen, indem wir effektiv sind. Nicht Dinge versprechen, die unter rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkten gar nicht gehen, aber das, was wir uns vorgenommen haben, tatsächlich realisieren. Es geht auch um Zurückweisungen zum Beispiel. Ja, wir haben auch das Thema stärkere Zurückführungen
zum Beispiel
intensiviert.
Rückführung. Es gibt 200.000 Ausreisepflichtige in diesem Land, richtig?
Ja. Mhm.
Sie wollen, dass die Leute bleiben, wenn sie sich vernünftig integrieren, Deutsch lernen, einen Beruf ausüben wollen und so weiter. Was wollen Sie?
Also wir wollen grundsätzlich, dass diejenigen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, das sind etwa 240.000 Menschen, dass die Deutschland auch wieder verlassen. Das ist der Rechtsstaat, der das gebietet. Wenn Recht gesprochen ist, dann muss das auch vollzogen werden.
Das sieht Frau Rehlinger, also die SPD, anders.
Das sehen wir insofern partiell etwas anders, als ich vielfach und zwar insbesondere aus der Wirtschaft angesprochen werde. Und immer dann, wenn es gerade um einen konkreten Fall geht und es eine große Aufregung gibt, dass jemand, der auch vollziehbar ausreisepflichtig ist, aber gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat, gerade im Handwerksbetrieb so zum Fuß gefasst hat, dann abgeschoben werden soll, ich mich persönlich dafür einsetzen soll, dass es gerade nicht passiert.
Ja,
und deshalb
kann ich
total gut nachvollziehen, weil andererseits sagen wir ja, dass wir Arbeitsmigration brauchen. Also wir hätten jetzt jemanden, den weisen wir zurück und anderswo versuchen wir wieder jemanden reinzubekommen.
Okay. Und da rate ich...
Da rate ich jetzt ebenfalls zur Differenzierung, dass dort, wo wir jemanden haben, wo wir sagen, das wäre ganz wunderbar, wenn er eigentlich hier bleiben würde, auch das so machen. Dort, wo wir aber zum Beispiel es mit Straftätern zu tun haben, und zwar mit gewichtigen
Straftätern. Ist ein so kleiner Teil von den 240.000.
Ja,
so klein ist er nicht.
Erstens ist es nicht so klein und zweitens darf man sich, glaube ich, auch der Wirkung dort nicht verschätzen, die das auch auf die Bevölkerung hat, dass uns das nicht gelingt.
Aber
das finde ich auch in
Sie
Ordnung.
Sind doch da in Wahrheit, nochmal, Sie müssen liefern beim Thema Migration, weil bei der Sozialpolitik hat es noch nicht so ganz funktioniert,
bei den
Schulden auch nicht. Wir reden gleich. Das heißt, auch da machen Sie wieder sozusagen, die sind doch meilenweit, wenn ich das höre, voneinander entfernt. Es gibt sogar ein Papier aus Ihrer Partei, ausgerechnet jetzt in der Phase, wo Sie sagen, da kommt es auf Symbolik an, ist wichtig. Sie winken schon ab, weil das Papier ist egal, oder?
Nein.
Eine Arbeitsgruppe, die sagt, wir brauchen mindestens eine halbe Million Zuwanderung im Jahr, kommt jetzt aus der SPD.
Ja.
Sehen Sie auch so?
Ich habe eine sehr spezielle Arbeitsgruppe in der SPD.
Ich stehe mir jetzt nicht an, über die Arbeitsgruppen hier zu philosophieren.
Frau Rielinger, sehen Sie das auch so oder sieht das nur die Arbeitsgruppe so?
Nein, ich teile diesen Punkt nicht, sondern ich habe meins gerade eben dazu gesagt. Wir brauchen eine Begrenzung der irregulären Migration. Wir müssen uns gleichzeitig um die Frage der Integration kümmern, soweit Menschen hier sind und auch hier bleiben sollen. Und wir brauchen vor allem Anstrengungen, wenn es um die Arbeitsmarktintegration auch geht. Und wir reden immer nur über diesen einen Teil, den müssen wir klären. Aber nochmal, ich bleibe dabei zu sagen, wir brauchen in dieser Koalition für die nächsten Jahre eine große Leistung, was das Thema auch der Befriedung dieses Themas angeht.
Ja, denn, aber hat ja gar nicht...
Also ansonsten wird wirklich nur extreme Rechte, aber auch die extreme Linke davon profitieren.
Aber nochmal nachgefragt, wenn Herr Frey zu Recht sagt, da sind 240.000 Menschen, die sind vollziehbar ausreisepflichtig. Das heißt, da ist ein Verfahren gemacht worden, da hat man immer gesagt, pass auf, du bitte nicht, das funktioniert nicht. Und dann kommt die SPD und sagt, das ist jetzt gerade wichtig, dass wir ein klares Signal setzen, da müssen wir klare Regeln haben, so wie jeder, wenn er einmal falsch parkt, auch mit einer klaren Konsequenz zu rechnen hat. Und das ist ein Staat, der sagt, für dich gibt es keinen Anspruch auf Aufenthalt in diesem Land. Mhm. Und dann kommen Sie wieder und sagen, das wollen wir jetzt aber doch so genau streng nach, wollen wir es auch nicht haben.
Die Frage ist ja die Begründung.
Lass uns überlegen, vielleicht bleibt dann doch der eine oder andere.
Es ist so ein Unterschied. Es geht um die Frage, ob ihm sozusagen nach dem Asylrecht es zusteht oder nicht zusteht, oder ob wir der Auffassung sind, auf der Grundlage einer anderen rechtlichen Regelung wäre es möglich. Und das sollte man ermöglichen, wenn es sinnvoll ist und wenn es hilfreich ist.
Ich kriege allmählich ein Gefühl für die zwei Versionen von Migrationspolitik, die wir da gerade die ganze Zeit hören. Aus Ihrer Partei was ganz anderes als aus Ihrer.
Ja. Ich bin mir gar nicht mal so sicher.
Ich glaube, man muss schon vorsichtig sein. Wir kommen von unterschiedlichen Punkten, das mag so sein, aber die Lösungsräume zueinander zu finden, die gibt es. Und wir haben zum Beispiel keine Differenz, wenn es darum geht, dass wir Arbeitsmigration brauchen. Deswegen haben wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir haben keine Differenzen, wenn es darum geht, dass diejenigen, die hierher kommen, auch integriert werden müssen. Es muss eine Arbeitsmarktintegration geben, eine gesellschaftliche Integration. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass man klare Grenzen setzt. Wenn jemand hierher nach Deutschland kommen
will. Was ist das Ziel Ihrer neuen Migrationspolitik? Wie viele Leute im Jahr können wir als Gesellschaft gut verkraften? Was schaffen wir wirklich zu integrieren? Was ist das Ziel in diesen nächsten 4 Jahren?
Das Ziel ist, Humanität und Ordnung miteinander zu vereinbaren.
Eine Zahl sagen Sie nicht? Humanität und Ordnung sagen alle, auch schon seit 10 Jahren.
Ja, also jedenfalls muss man sagen, das, was wir jetzt in der Vergangenheit hatten, nämlich etwa 3 Millionen Menschen in den letzten 4 Jahren. Sie müssen ja auch die Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, mit dazu rechnen. Sie müssen auch die legale Migration von außerhalb Europas dazu rechnen. Das ist eindeutig zu viel.
Das ist zu viel,
weil wir es nicht geschafft haben, diese Zahl an Menschen zu integrieren. Es entstehen
Deutschland im Jahr?
Ja, ich kann das deshalb nicht so pauschal beurteilen. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, wie viel humanitäre Migration schaffen wir? Ja, vielleicht 100.000. Wobei, das hängt auch davon ab, wenn wir ein Jahr haben, wo wir aus der unmittelbaren europäischen Nachbarschaft nämlich der Ukraine, viele Menschen haben, die schutzsuchend zu uns kommen, dann meine ich, dass wir dann eben nicht die gleich große Anzahl an Menschen aus anderen Erdteilen aufnehmen können.
Also noch weniger dann.
Dann muss es aus anderen Teilen der Erde viel, viel weniger sein.
50.000.
Ja, in Gottes Namen. Also schauen Sie mal, wir haben natürlich eine andere Verpflichtung gegenüber einem europäischen Nachbarland.
Ich verstehe das, die Ukraine, ich bin das auch gar nicht wert. Ich will nur verstehen, worauf Sie hinarbeiten.
Wenn jemand aus Afghanistan kommt, da ist die Verpflichtung Deutschlands nicht sonderlich groß, würde ich jetzt mal sagen. Sondern gibt es viele andere Länder, die das genauso für sich sehen
können. Sehen Sie auch so, Frau Rielinger?
Naja, wir haben ein individuelles Asylrecht. Und das ist jetzt erst einmal egal, wo ich herkomme, wenn ich an Leib und Leben bedroht bin.
Ist egal, woher der kommt, oder? Ist egal, woher der Mensch kommt.
Aber ich glaube,
das ist Ihre klare juristische Position.
Wenn man von Humanität und Ordnung spricht, dann muss man auch mal so ehrlich sein und bei Ordnung eben
ich sage jetzt mal das böse Wort Obergrenze. Ja, das hat ja so diesen Ruch, dass man dann ab einer bestimmten Zahl niemanden mehr reinlässt, Tür vor der Nase zuschlägt. Aber wenn man auf die Erfahrungen der Asylpolitik in den vergangenen 10 Jahren schaut, dann hatten wir relativen Frieden in diesem Land, wenn die Zahl deutlich unter 200.000 gelegen hat. Und wir hatten immer sehr viel Debatte, sehr viel Unruhe und eben auch offensichtliche Straftaten, Zunahme von Straftaten, wenn die Zahl deutlich über 200.000 gelegen hat.
Kommunen überlastet ging Kommunen in Richtung Straftaten.
Kommunen überlastet, Kitas überlastet, Schulen überlastet, Gesundheitssystem überlastet so. Also das ist ja tatsächlich so, das ist sehr toxisch diskutiert worden, dieses Thema. Aber am Ende kann man aus Erfahrungswert sagen, dass das eine recht vernünftige Zahl war, wenn es darum geht, wen können wir humanitär aufnehmen. Und das ist schon eine sehr, sehr große Zahl. Und dann muss man auch so ehrlich sein, dass man diese Migration trennt von der Arbeitszuwanderung. Es gab in der Ampelkoalition und auch in der Großen Koalition davor gab es ja die Möglichkeit des Spurwechsels. Ich fand das damals mit einem Stichtag fand ich das eine sinnvolle Geschichte, aber irgendwann ist dieser Stichtag ja auch mal rum und dann muss man sagen, dann kehrt man zu der Ordnung und zu den Regeln zurück und sagt, dieser Spurwechsel ist nicht mehr möglich. Es ist nur möglich, wirklich mit einem Arbeitsvisum dann auch entsprechend einzuwandern. Diese Klarheit fehlt mir in der Debatte, die im Moment geführt wird.
Genau. Dieser Spurwechsel macht ja dann keinen Sinn, wenn jemand sozusagen von vornherein sich auf Fluchtgründe beruft, die sich hinterher nicht als wahr herausstellen, dann kann man als Staat nicht so tun, als wäre einem das völlig egal, als ginge einem das nichts an.
Wie gesagt,
und deswegen brauchen wir die Kleinen. Ich möchte vielleicht noch auf einen Aspekt hinweisen, den ich nicht so unwichtig finde. Gesamtstaatlich haben wir jetzt in den letzten Jahren pro Jahr etwa 50 Milliarden Euro für Migration aufgewendet und haben die Aufgabe nicht wirklich gut gemeistert. Und Sie haben vorhin die 500 Milliarden Investitionen in die Infrastruktur angesprochen. Auf 12 Jahre. Im Bereich der Migration geben wir in 12 Jahren etwa 600 Milliarden Euro aus, gesamtstaatlich. Und können nicht davon sprechen, dass wir die Integrationsleistung gut hinbekommen. Nee. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wird doch offensichtlich, dass unser Land und unsere Gesellschaft massiv überfordert ist.
Okay, dann Sozialstaat war gerade die ganze Zeit. Ich will es nur einmal ganz kurz nochmal abfragen, weil es mich auch persönlich interessiert. Rententechnisch. Haben Sie die Sozialpolitik der Ampel, auch der SPD insbesondere, ja 3 Jahre lang gegeißelt? Und mich würde jetzt mal interessieren, ob Sie sozusagen zu einer sozialpolitischen Wende tatsächlich dann die Kraft haben. Rente mit 63 ist etwas, was sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit erfreut. Es gab gerade eine interessante Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die sagt, dass insbesondere leider nicht der viel zitierte Dachdecker, sondern gut situierte Beamte und Bankangestellte mit 63 in den Ruhestand gehen. Wird es dabei bleiben, die Rente mit 63? Bleibt die?
Also bei 63, ich will jetzt nicht in die Wortklauberei abdriften, aber wir sind ja nicht mehr bei 63, sondern es geht um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Trotzdem ist der Befund, den Sie aufmachen, der ist richtig. Als man die eingeführt hat und darüber diskutiert hat, hatte man den viel zitierten Dachdecker im Kopf oder diejenigen, die harte körperliche Arbeit leisten, aber nicht diejenigen, die im Büro sitzen.
Deswegen wird es dabei bleiben?
Also wir werden das sehen müssen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, also soziale Sicherungssysteme, Rente, muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, dass wir da gemeinsam noch einen gewissen Weg zurücklegen müssen. Wir haben, das muss man, glaube ich, ganz einfach sagen, weil wir sonst die Herausforderungen nicht
lösen. Also Sie wollen die abschaffen, die Rente nach 45?
Nein, man muss, glaube ich, nur ganz ehrlich sagen, dass beide Parteien oder alle drei Parteien, CDU, CSU, SPD, in diesem Punkt nicht sonderlich ambitioniert in den Bundestagswahlkampf gegangen sind. Weil es doch einfach offensichtlich ist, dass die Grundannahmen so sind, dass wir dringend etwas tun müssen. Also wenn in den 1960er Jahren 6 Erwerbstätige für einen Rentner aufgekommen sind und heute sind es 1,5 für einen Rentner, dass das etwas ist, was Konsequenzen hat.
Mal ganz kurz,
hat,
2040 droht ein Anstieg der Rentenbeiträge auf 24%. Das wollen Sie doch nicht.
Nee, das wollen wir nicht.
Deswegen müssen Sie doch an dem Punkt jetzt ran.
Es gibt die Stellschraube Beitragshöhe,
werden Sie das Renteneintrittsalter erhöhen?
Wir möchten das nicht gesetzlich und über einen Kamm geschert machen. So haben wir es im Bundestagswahlkampf gesagt. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig mit der SPD. Was wir machen möchten,
also Sie wollen ran an die Rente mit 63,
Ich wollte den Satz noch zu Ende bringen. Ja. Was für uns wichtig ist, ist, dass das tatsächliche Renteneintrittsalter sich dorthin bewegt, wo das gesetzliche Renteneintrittsalter ist.
Okay.
Und das schaffen wir dadurch, dass wir Anreize schaffen, etwa über die Aktivrente, die ist Bestandteil des Sondierungspapiers, dass wir über die Aktivrente Anreize schaffen, freiwillig länger zu arbeiten.
Okay, aber das ist nicht die große Reform der Sozialsysteme.
Ne? Ja, das würde uns enorm helfen, selbstverständlich. Also,
das ist doch nicht die große Strukturreform, die wir brauchen.
Nein, natürlich.
Also wir brauchen andere Ergebnisse. Das ist das Entscheidende.
Dann nochmal, die Rente mit 63, an die wollen Sie
und
ran.
Und ich will auch eines dazu sagen.
Habe ich das so richtig verstanden?
Nein, das ist kein Diskussionsthema. Weil Sie von der großen Strukturreform sprechen. Ich glaube nicht, dass es bei der Rente gelingen wird, einfach nur einen Schalter umzulegen und dann löst sich das Ganze.
Nee, ist richtig.
Das machen manche glauben, aber die Rente, die ja auf dem Generationenvertrag beruht, die wird ein Riesenproblem bleiben. Denn ansonsten hätten wir vor 40, 50 Jahren schon gegensteuern müssen, wo unsere Demografie den Verlauf genommen hat, den sie genommen hat. Und deswegen geht es jetzt vor allen Dingen darum, dass man die Probleme oder die Herausforderungen, die mit der Demografie verbunden sind, nicht bei einer einzigen Generation ablädt.
Das noch ganz kurz, Frau Redinger, Rente mit 63.
Ist kein Thema für uns jetzt gewesen.
Klar ist, dass
wir uns vor allem darauf verständigt haben, dass das Rentenniveau gesichert wird. Ich halte das auch für richtig. Das ist jetzt die Generation, die auch nichts mehr ändern kann und einfach von dem lebt, was wir ihr jetzt quasi zugestehen. Insofern ist es
aber
gut, dass wir uns verändert
haben. Aber was passiert denn? Die Beitragssätze steigen.
Aber wir werden uns insgesamt natürlich, Sie haben recht, der Frage der Sozialversicherungssysteme widmen müssen. Wir erleben das bei der Pflegeversicherung.
Wie machen Sie das bei der Rente?
Das werden wir sicherlich jetzt nicht in den nächsten wenigen Tagen sehr dezidiert miteinander klären. Aber ich glaube schon, dass es auch in dieser Koalition eine Notwendigkeit gibt, dort einen Blick darauf zu werfen. Weil die Frage ist, habe ich das Leistungsspektrum, ich habe die Beitragssatzhöhe.
Ja, oder das Renteneintrittsalter. Das sind die drei Schrauben, an denen Sie drehen können.
Wenn wir bei der Rente bleiben, das gilt für die Krankenkassenbeiträge, aber auch ganz ähnlich. Und dort werden wir uns einfach angucken müssen, wie man das effektiver auch gestaltet. Dort wird es sicherlich auch unterschiedliche Vorstellungen geben, wie man das tut. Mhm. Ich sehe aber auch, dass die Bürgerinnen und Bürger selber spüren, dass dieses System...
Ja, da draußen gibt es eine Menge junger Leute, die verstehen das alles nicht mehr, was hier passiert.
Ja, es gibt auch eine Menge alten Leute, die einfach sagen, ich hätte natürlich gerne eine bestmöglichste Gesundheitsversorgung und wir wollen natürlich auch nicht, dass das Haus, das wir uns abgespart haben, das wir den Kindern vererben wollten, jetzt draufgeht, weil ich die Pflegeversicherung nicht mehr alleine oder weil die Pflegeversicherung allein es nicht trägt. Das sind alles relevante Fragen von Bürgerinnen und Bürgern und ich glaube, das sind die, über die wir eben gesprochen haben, wo wir uns wirklich auch ehrlich machen müssen und die wir auch anpacken müssen, weil darüber hinwegzugehen, wird nicht funktionieren. Das spürt jeder, dass etwas getan
wird. Und wie ist in dem Zusammenhang, Frau Quadbeck, letzte Frage zu dem Komplex zu werten, dass man dann sogar Geschenke macht wie die Mütterrente, nach denen niemand gefragt hat?
Genau,
niemand hat nach der Mütterrente gefragt.
Genau, jeder Mutter, die Kinder großgezogen hat, der sei jede Anerkennung gegönnt.
Ja, grundsätzlich, das ist nicht das Thema.
Aber volkswirtschaftlich ist das total daneben, das zu machen. Und Herr Frey, wenn Sie sagen, die Demografiefrage ist überhaupt das Wichtigste, das haben Sie eben gesagt, dann können Sie einer Mütterrente im Koalitionsvertrag einer weiteren Erhöhung wirklich nicht zustimmen.
6 Milliarden, was sind das?
4,5. Das kostet, die Union sagt 4,5, die Rentenversicherung sagt 6 Milliarden.
So.
Genau, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Und bislang war das ja in der Rentenpolitik noch so, dass man 2 Haltelinien gebaut hatte. Mhm. Das war damals noch Andrea Nahles, die gesagt hat, das Rentenniveau darf nicht sinken, also das Niveau der Rentenauszahlung und gleichzeitig dürfen die Beiträge eben nicht steigen. Das war diese Haltelinie hat man sang- und klanglos einfach eingerissen. Die schnellt nach oben und natürlich auch die Steuerzuschüsse, die in die Rente fließen, werden immer weiter steigen. Die sind schon bei 110 Milliarden. 110 Milliarden Euro und es geht weiter nach oben. Und das zahlt natürlich auch die arbeitende Generation überwiegend.
Deswegen letzte böse Killerfrage. Wird es Steuererhöhungen geben?
Wir haben ein Entlastungspaket für die arbeitende Mitte auf den Weg gebracht, indem wir gesagt haben, wir wollen die Einkommensteuer reformieren. Das halte ich auch für richtig. Wir wollen einen wirtschaftlichen Impuls setzen. Davon sollen die Unternehmen profitieren. Damit sollen Arbeitsplätze gesichert und neue entstehen. Und diejenigen, die mithelfen, dass Deutschland nach oben kommt, müssen auch was davon abhaben. Und deshalb ist das richtig mit der Einkommensteuer. Ist aber auch richtig, über die Unternehmenssteuer natürlich zu reden.
Und das ist der nächste Gummiparagraf in dem Sondierungspapier. Was ist eigentlich die Mittelschicht? Da hat nämlich die Union eine ganz andere Vorstellung von, was die Mittelschicht ist, als die SPD. Also bei welchen Einkommensklassen setzt man da an?
Ich glaube, dass wir uns da eher aufeinander zubewegt haben. Es gibt so ein gemeinsames Verständnis, dass beispielsweise der Spitzensteuersatz nicht schon ab 67.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen gezahlt werden soll, sondern eben erst ab 80.000. Damit haben wir, glaube ich, schon ein gutes Plateau an Gemeinsamkeit
erreicht. Und wird es Steuererhöhungen geben?
Ja, wir sprechen über Steuersenkungen, so wie es die Frau Wehlinger gesagt hat, im Bereich der Unternehmenssteuern und im Bereich der
Einkommensteuersatz erhöht.
Wir sprechen über Entlastungen, weil wir glauben, dass das eine Voraussetzung ist, um Wirtschaftswachstum zu bekommen.
Der Spitzensteuersatz, wird der erhöht, ja oder nein?
Wir sprechen nicht über die Erhöhung von Steuern.
Sie?
Naja, wir werden uns sicherlich jetzt nachher nochmal über das Zahlentableau beugen müssen und müssen schon auch nochmal gucken, wo das Geld dafür herkommt. Die SPD hat ja einen Vorschlag gemacht, wir jetzt schon eher der Auffassung sind, dass wir den wesentlichen Teil der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung entlassen wollen und glauben, dass es einige gibt,
also
die wir belasten.
Spitzensteuersatz,
das ist natürlich nicht vom Tisch genommen. Wir können gerne auch über Erbschaftssteuergestaltung sprechen.
Also wir
da sind wir noch nicht fertig mit dem Gespräch. Man muss nochmal sagen, wo stehen wir? Wir haben jetzt gerade das so ein Sondierungspapier. Die Arbeitsgruppen haben getagt und wir tragen es zusammen. Auch wenn irgendwie stündlich jemand meint, er müsste alles ins Netz stellen, was der Sache wirklich wenig dienlich ist. Selbst wir haben wahrscheinlich noch gar nicht jedes Wort gelesen aus den Arbeitsgruppen und werden das aber bis zum Zusammentreffen nochmal tun. Und dann werden wir uns das angucken müssen.
Also Steuerreform heißt für uns jedenfalls Nettoentlastung. Das ist der entscheidende Punkt.
Das ist auch einer dieser Sätze, Herr Frey, die bleiben. Wenn wir uns dann immer wieder sehen, wir holen ihn einfach wieder raus. Mhm. Ja. eine allerletzte Frage, Frau Redinger. Werden Sie Saskia Esken beerben als Parteichefin?
Ich bin saarländische Ministerpräsidentin und habe da meins auch dazu gesagt.
Was heißt, Sie werden es nicht?
Ich werde es nicht. Ich glaube nicht, dass man von Saarbrücken aus momentan den Herausforderungen, die die Sozialdemokratie an der Stelle auch zu bewältigen hat, gerecht werden kann. Weder für die eine noch für die andere, weder für die eine noch für die andere Rolle. Und ansonsten bin ich froh, mit einer absoluten Mehrheit im Saarland regieren zu dürfen.
Also Sie schließen das aus? Sie schließen das aus? Sie schließen das aus?
Ja.
Ja. Ja, klares Ja. Okay. Und was die CDU angeht, die Leute, die da verhandeln, sind die an jeder Stelle sozusagen, sind das die Top-Leute, die die Expertise haben für die Themen, um die es dann geht jeweils? Das würden Sie sagen, Herr Frey.
Klar.
Also Sie schicken sozusagen die Leute in die Arbeitsgruppen, die von dem, worum es da geht, auch richtig Ahnung haben?
Bei den Arbeitsgruppen, die jetzt getagt haben. Ja, sicher.
Okay. Weil wir sind gestolpert über eine Aussage, die würde ich Ihnen gerne einmal kurz vorspielen. Hören Sie einmal ganz kurz rein.
Viele Kompetenzen sind wahrscheinlich im Konrad-Adenauer-Haus, aber bei uns in der Fraktion auch nicht bekannt. So wurde ich zum Beispiel in eine Verhandlungsgruppe Familie gesteckt. Ich habe in meinem Leben noch keine Familienpolitik gemacht. Ich bin Baupolitikerin. Eigentlich wird nicht geguckt, was kann jemand, sondern Frau gleich Familie, wird die schon können, also verhandel das mal.
Wow.
Nicht schlecht. Sie kennen sie, ne?
Ja, Mechthild Heil. Ja. Eine sehr geschätzte Kollegin. Ja,
ja,
genau,
sehr.
Architektin.
Besonders kompetent im Bereich Bauen.
Ja, genau, sie ist im Bauausschuss. Ja.
Warum macht die jetzt Familie?
Weil sie das auch kann.
Ja. Sie sagt, sie hat sie noch nie gemacht, sie hat keine Ahnung davon.
Ja, sie ist die Vorsitzende der Gruppe der Frauen bei uns in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Frauen, Familie, reicht, läuft.
Nee, sie ist für mehrere Gruppen geeignet. Sie ist natürlich fachlich, sie kann viele andere Dinge machen. Ja?
Okay, vielleicht können Sie mal ein gutes Wort für uns einlegen. Ich würde Sie gerne mal selber danach fragen, das wäre schön.
Ja, das ist eine Bereicherung.
Absolut. Wäre eine Bereicherung.
Ja, absolut.
Also, danke Ihnen sehr. So, außenpolitisch haben wir noch gar nicht gesprochen. Rüdiger von Fritsch ist bei uns. Herr von Fritsch, wenn Sie auf das schauen, was da gerade in Saudi-Arabien passiert, diplomatisch, die Sätze, die Sie da hören, da, auch da gibt's ja ähnlich wie im Sondierungspapier so Codes, auf die es ankommt. Und wenn dann jemand wie Putin sagt, naja, also bevor wir da jetzt irgendwie so eine Waffenruhe machen, dann müssen wir schon mal wirklich an die Wurzeln des ganzen Übels ran. Was meint er damit?
Wir sind in einer Situation, in der wir feststellen müssen, dass der russische Präsident in überhaupt keiner Weise von seinen ganz grundsätzlichen Zielen und Forderungen ablässt, die er uns ja quasi ultimativ vor Beginn des Krieges bereits übermittelt hatte, nämlich dass es ihm gar nicht allein um die Ukraine geht, die natürlich auch, sie zu unterwerfen, was will er alles demilitarisieren, entnazifizieren, neutralisieren, sondern dass ihm darum geht, die internationale Ordnung zu ändern. Er hat Forderungen erhoben, die darauf zielen, Europa zu schwächen, die NATO zu schwächen, zurückzuziehen und die Amerikaner aus Europa herauszubringen.
Das ist die Idee, ja?
Das ist seine klare Forderung, das wiederholt er auch immer wieder. Und das versteckt sich in diesen Codes, in dem wir müssen an die Wurzeln. Und dass er jetzt sagt, wenn wir über eine Waffenruhe sprechen, dann macht das Ganze nur Sinn, wenn wir damit auf einen Frieden zielen, der Sicherheitsgarantien für die Russische Föderation enthält. Das heißt, wir sind in einer Situation, und von amerikanischer Seite wird dann irgendwie so merkwürdig genickt, in der es nicht mehr um die Sicherheit der Ukraine zu gehen scheint, sondern über so empfundene Sicherheitsdefizite der Russischen Föderation. Und in einer Situation, in der der russische Präsident erkennt, dass er die amerikanische Verhandlungsführung für seine Zwecke instrumentalisieren kann. Und das haben wir gerade heute erst wieder erlebt mit den Ergebnissen, die wir in den Verhandlungen in Riad gesehen haben.
Das heißt, was läuft da gerade für ein Spiel? Versucht da jemand sozusagen, es so aussehen zu lassen, als wäre er irgendwie an Frieden interessiert, spielt aber in Wahrheit einfach sein Spiel? Und ist es so, wie Sie sagen, da hat der große Dealmaker Trump seinen Meister gefunden?
Wir sehen auf der einen Seite Donald Trump, der sagt, ich weiß, Putin will Frieden. Und wenn er es nicht wollte, würde er es mir sagen. Zitat Donald Trump. Und auf der anderen Seite für jemanden mit Wladimir Putin, für den Frieden überhaupt kein Ziel ist. Das ist für einen im Grunde völlig irrelevante Kategorie. Es geht darum, Russlands Einfluss in Europa zu stärken, Russlands Rolle zu erhöhen, seine latente Aggressivität dauerhaft zu legitimieren dadurch auch. Mhm. Und der erkennt, dass er jemand gegenüber hat, den er sehr gut für seine Zwecke einsetzen kann, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil dieser Konflikt aus Donald Trumps Sicht vor allem lästig ist und teuer. Und der muss man irgendwie ausräumen. Und wie wir an seinem Sondergesandten sehen, weiß man am Ende kaum, wo das Ganze liegt auch. Also ich war versucht, als ich das Interview mit dem Sondergesandten dieser Tage hörte, ihm mal eine Karte der Ukraine zu schicken, weil er da über Regionen redet, von denen er keine genaue Vorstellung zu haben.
Der amerikanische Sondergesandte.
Ja. Und dass Donald Trump das versucht auszuräumen, möglicherweise, weil er etwas anderes im Blick hat. Und ich unterstelle jetzt mal, da ist noch ein Rest strategischen Denkens vorhanden, wo wir uns nicht ganz sicher sein können, gibt es da noch einen großen Plan oder nicht.
Was kann das sein?
Der möglicherweise eben darauf zielt, dass er eine große Auseinandersetzung im Horizont sieht mit China. Und dass er für den Zweck, Donald Trump als seinen Freund gewinnen will oder ihn neutralisieren will oder den zumindest dieses Ärgernis da beseitigen will. Und dabei aber eben bereit ist, alles über Bord zu werfen, was bisher gegolten hat. Mhm. Und dazu gehören, das muss man wirklich so sagen, ganz grundsätzlich, die Gründungsideale der USA, die er über Bord wirft, mit allem, was dazugehört, Menschenrechte und Demokratie und Freiheit und andere mehr, aber eben auch jene Regeln einer internationalen Ordnung, die wir mal gemeinsam verabredet haben. Das geht im Moment über Bord. Und was wir gegenwärtig an den von ihm selbst so ungeheuer gelobten Friedensbemühungen sehen, ist in Wahrheit ein Deal, der da abgeschlossen werden soll, zu dem der eine Partner hingezwungen wird. Das Opfer der Aggression wird hingezwungen, hat keine Alternative mehr, weil Donald Trump klargemacht hat, dass er bereits jetzt, um mal die Fußballsprache zu benutzen, die Torpfosten so dramatisch verschoben hat, dass das russische Tor kaum noch zu erkennen ist und das ukrainische inzwischen von der einen Eckfahne zur anderen reicht quasi. Und gleichzeitig wird den Ukrainern auch gesagt, und wenn ihr jetzt nicht so spielt, wie die Russen und wir das wollen, dann nehmen wir euch auch noch einen Torhüter weg. Und die Ukrainer im Grunde genommen sich auf lauter Dinge einlassen müssen, die Donald Trump schon preisgegeben hat, wenn man den ganzen Äußerungen zuhört. Und das ist eine für die Ukraine äußerst schwierige und fatale Situation. Und Donald Trump ist dabei auch nicht einmal konsequent. Er hat ja gesagt, er wird mit der russischen Seite, also mit Putin, über eine dauerhafte Waffenruhe jetzt sprechen wollen. Mhm. Und wenn Putin das nicht tut,
dann wird er Maßnahmen ergreifen. Er hat ja ein paar Mal so geungt, er könnte auch was gegen Russland tun. Wladimir Putin hört sich das an, ist extrem freundlich, streichelt Donald Trump genauso, dass der sich geschmeichelt fühlt. Und der Sondergesandte, der zu Trump zurückgeht, der amerikanische, sagt, der hat da einen Freund und der betet sogar für ihn und so. Gleichzeitig aber nichts Bereites von dem zu tun, was auch Trump vorschwebt. Im Ergebnis haben wir nicht jene Waffenruhe, die Trump angekündigt hatte, nicht jene Konsequenzen, über die die USA geredet haben, sondern als erstes einmal ein Abkommen heute, das fast ausschließlich im russischen Interesse ist und mit dem die amerikanische Seite sich jetzt dazu verpflichtet, im Grunde genommen anzufangen, Steine aus der Sanktionsmauer rauszubrechen. Denn man hat nicht nur gesagt, das ist ja an für sich zunächst mal sehr gut. Wir wollen eine Befriedung im Schwarzen Meer erreichen, sondern die amerikanische Seite verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass russische Agrargüter, Düngemittel und anderes mehr wieder auf die Weltmärkte zurückkehren können. Das Abkommen, das heute da verabredet wurde, vorläufig, denn Russland wird erst mitmachen, wenn die Amerikaner geliefert haben, ist etwas, was bereits einmal verabredet war.
Genau.
2022, wir erinnern uns, die sogenannte Getreideabkommen, das galt auch ein ganzes Jahr. Alle hielten sich dran, bis die Russen ausstiegen. Warum? Weil sie nicht jeden maximalen Zugang auf die Weltmärkte bekommen haben. Und heute haben die Amerikaner den Russen zugesichert, also dafür, dass ihr überhaupt mitmacht in Gesprächen, bekommt ihr als Aggressor vorab erstmal eine Belohnung von uns.
Wer sind die Leute, die da verhandeln? Ich meine, Sie kennen ja auch diese Atmosphäre, da sind Geheimdienstleute, ja? Die da für Russland verhandeln? Was sind das für Leute?
Also ich bin mit meinen russischen Kollegen...
Dieses Bild hier.
Ja, von genau. Wir sehen in der Mitte Grigori Karasin, ehemaliger Vize-Außenminister und jetzt Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Senats. Ein sehr erfahrener, sehr guter Kollege.
Welcher ist das von denen hier?
Der genau in der Mitte geht.
Ah ja, okay.
Mit der hellen Krawatte, genau. Dann haben wir in der Delegation eine interessante Besetzung, Herrn Beseda, der Leiter jener Abteilung war, die 2022 im Geheimdienst versagt hat, als es darum ging, Putin gut auf diesen Krieg vorzubereiten. Denn Putin stützt sich sehr stark immer auf Geheimdiensterkenntnis und ist nach allem, was wir wissen, schlecht unterrichtet gewesen und hat sich in einen Krieg gestürzt, der nicht so ausgegangen ist, wie er das gehofft hat. Den hat er reaktiviert, weil er ihm vertraut, ihn kennt. Und schickt ihn mit in diese Verhandlungen. Und die russische Seite wird insgesamt hochqualifizierte Kollegen schicken. Es sind eigentlich fast immer nur Männer, deswegen kann man das so sagen. Und die amerikanische Seite hat natürlich auf diesem praktischen Niveau, so hoffe ich zumindest, auch sehr qualifizierte, erfahrene Diplomatinnen und Diplomaten. Wenngleich im Moment jetzt hier in Saudi-Arabien ganz neu ernannte der Nationalsicherheitsberater und andere verhandelt haben. Und das ist eine Ebene, die für Russland natürlich schon herausfordernd ist, weil sie es mit echten Profis zu tun haben. Wenn es darüber geht, die Ebene dieses Sondergesandten von Herrn Witkow, der von Trump nach Moskau geschickt wurde, oder gar auf die Ebene der Präsidenten selbst, hat Putin ein sehr viel einfaches Spiel, weil er weiß, wie er Trump um den Finger wickeln kann. Er weiß, dass Trump eigentlich auf eines nur zielt. Er will Putin um jeden Preis zum Freund gewinnen, weil das ist Trumps Verhandlungsansatz. Wenn zwei Freunde beieinander sind, dann stimmt alles andere auch. Denn wenn sich die USA und Russland verstehen, und dann kommen wir zum Ziel. Dann können wir uns durchsetzen.
Aber was ist, Entschuldigung.
Trump, vielleicht noch eines. Putin muss an einem Punkt natürlich aufpassen. Er darf es auch nicht überreizen. Trump darf nicht Gesicht verlieren. Er muss am Ende immer behaupten können, er habe irgendwas durchgesetzt.
Schon klar. Was glauben Sie, was ihn da treibt? Es gibt ja in Amerika, weiß ich auch gerade viel diskutiert, die ersten Besuche von Trump in Moskau, der dann dort versucht, Geschäfte zu machen. Ich habe neulich einen damaligen KGB-Mann gehört, der sagt, natürlich, wenn so einer kommt, erfolgreicher Geschäftsmann aus New York, in der Zeit, dann haben wir den natürlich auf dem Radar und natürlich macht man dem ein Angebot. In den 90ern gingen Leute, sehr reiche Russen, bei Trump, wenn er mal wieder finanzielle Schwierigkeiten hatte, ein und aus. Nach seiner Rückkehr aus Moskau hat er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ganzseitige Anzeigen geschaltet, selber finanziert, die sozusagen die Geschichte der bösen NATO damals schon erzählt haben, nach dem Motto, das provoziert die armen Russen, das kann man so nicht machen, die Ausdehnung der NATO Richtung Osten und so weiter. Mhm. Das heißt, halten Sie es für denkbar, dass also die Frage, die in Amerika diskutiert wird, ist wirklich, ist Trump ein russischer Agent? Hm. Ich finde allein die Frage komplett wahnsinnig, aber die wird diskutiert. Halten Sie sowas für denkbar?
Ja, das ist so. Es wird gerne natürlich diskutiert, vor allem in einer so zugespitzten Situation, dass seinerzeit Russland alles unternommen hat, um den irgendwie zu beeinflussen und auf seine Seite zu ziehen. Das mag das eine sein. Und so Geschichten, wie Sie sie gerade jetzt berichtet haben, wurden auch in Moskau kolportiert in der Zeit, in der ich Botschaft. Aber nur ist es extrem schwer vorstellbar, dass sie vor 14 Jahren oder was, 15 Jahren so jemand mit dem Langfristauftrag instrumentalisieren.
Der macht das am
90er. Ende. Ja, noch länger. Ja. Und der macht das am Ende alles. Und das klappt alles auch. So funktioniert das nicht wirklich. Trump ist aus ganz eigenen Motiven angetrieben. Und die liegen ja auf dem Tisch. Und die um ihn herum auch. Und es geht ganz stark um wirtschaftliche Interessen. Mhm. Ich komme nochmal auf diesen Sondergesandten zurück. Der spricht im Ergebnis seines Besuches bei Putin, wo er sämtliche Erzählungen und, man darf es so sagen, Lügenmärchen der russischen Propaganda übernommen hat, gibt er diese alle weiter und erzählt dann darüber, welche fantastischen gemeinsamen Wirtschaftsaussichten man hätte. Und genau das hat Putin natürlich erkannt. Er hat erstens gesagt, lieber Freund, ich sehe, du bist ein Narziss. Was mache ich? Ich schenke dir ein Porträt von dir selber. Und zweitens, Donald, ich sehe die Dollarzeichen in deinen Augen. Und ich mal lauter Dollarzeichen an die Wand des Kreml. Guck mal, was wir für Geschäfte machen können. Hat aber selber natürlich nichts anderes im Kopf. Das dürfen wir nicht vergessen, als seine grundsätzlichen alten traditionellen Forderungen, nämlich Russlands Einfluss über Europa auszudehnen, die Amerikaner herauszudrängen. Und das Schlimme ist, dass er einen Partner gefunden hat, der kongenial in dem Sinne ist, dass er bereit ist, im gewissen Umfang das tatsächlich zu liefern.
Eine allerletzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort, Herr von Fritsch. Gibt es irgendeinen Hebel, den die Amerikaner da noch haben? Gibt es irgendwo den großen geheimen zweiten Plan?
Absolut, selbstverständlich.
Welcher ist das?
Wenn die Amerikaner wollten, könnten sie den Hebel einsetzen. Das ist Öl. Das ist der Preis des Öls. Dabei könnten sie arbeiten. Das ist auch für die USA nicht ganz einfach, aber gemeinsam mit der OPEC. Und die Russen fürchten das, in der Tat. Und es wird in Moskau auch diskutiert. Und darüber könnten sie, und das ist entscheidend, Einfluss nehmen auf die russische Einnahmesituation. Wir reden immer über das Schlachtfeld, über militärische Unterstützung. Wir müssen sehen, dass wir auch Russland wirtschaftlich in eine Situation bringen, wo Wladimir Putin das Geld ausgeht, sein Regime aufrechtzuerhalten. Und das ist die Sprache, die er versteht. Dann ist der Druck so groß, dass er ehrlich und auf Augenhöhe bereit ist zu verhandeln. Nicht in der jetzigen Situation, wo Donald Trump bereit ist, die Ukraine zu opfern.
Und wo ist der Preis? Wie viel Dollar pro Barrel? Worüber reden wir da?
Muss unter 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl gehen. Das ist der Preis ungefähr um die 60, mit dem der russische Finanzminister rechnet. Genau. Er braucht die Einnahmen, denn seine sonstigen Mittel gehen dramatisch zurück. Es gibt einen russischen Staatsfonds, dessen liquide Mittel sind zu 2/3 inzwischen erschöpft, sind weg. Und er braucht Einnahmen. Und die brechen ihm auch an anderen Ecken weg. Und wenn es gelingt, die Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Energieträger, Öl und Gas, runterzufahren, dann bekommt Wladimir Putin ein wirkliches Problem. Und dann muss er verhandeln und eine Lösung finden, um an der Macht bleiben zu können zu Hause. Darum geht es ihm. Er denkt in Kategorien der Macht und nicht von Frieden und Kompromiss und sonst was. Und vor allem nicht von Freundschaft, wie Donald Trump glaubt.
Viel gelernt. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Ihnen beiden insbesondere gute Nerven für die nächsten Wochen. Hatte das Gefühl, ein bisschen was ist noch zu tun. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Quadbeck, und auch Ihnen, Herr von Fritsch. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.